Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit René Agiger. Und alles geht los mit einem Politiker, der manchmal Philosoph spielt.
Warum gibt es überhaupt Liberale und nicht? Wir sind die Partei traditionell seit dem Ausgangspunkt bei der schottischen Philosophie, französische Revolution, amerikanische Unabhängigkeits- und Verfassungsbewegung, soziale Marktwirtschaft. Was uns auszeichnet im Vergleich zu anderen ist der Glaube an jeden Einzelnen, an seine Vernunft, an sein Verantwortungsgefühl. Und zugleich ist uns damit zu eigen eine große Skepsis gegen jeder großen Ideologie und gegen jeder Welterlösungsreligion.
Christian Lindner, nicht so schwierig zu erkennen, seine Stimme. Der Vorsitzende der FDP, jener deutschen Partei, die sich liberal nennt. Wer Lindner politisch nicht mag, vergisst gern, dass er es sehr mag. Nicht nur populistische Dinge gegen vermeintliche Ausländer oder vermeintliche Klimaextremisten zu erzählen. Er mag es auch, die liberale Idee ganz, ganz weit oben aufzuhängen. Die Geburt des Liberalismus im 18. Jahrhundert. Der Glaube an die Vernunft, der Glaube an den Einzelnen. Ein alles in allem sehr, sehr schlüssiges Weltbild. Man könnte auch sagen, eine große Ideologie, vielleicht sogar eine Welterlösungsreligion. Gleich gibt's hier ein Gespräch über einen anderen Liberalismus. Vor ein paar Tagen, am Donnerstagabend, ist Jan-Werner Müller in München mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet worden für seinen Essay Furcht und Freiheit für einen anderen Liberalismus. Ein paar Tage vorher hat Müller uns in Berlin im Studio besucht. Normalerweise arbeitet er aber in den USA in Princeton. Als was genau arbeitet er da eigentlich? Das Gespräch, diese Aufzeichnung, beginnt mit einer Klarstellung. Im Studio begrüße ich Jan-Werner Müller, Politologe in Princeton eigentlich. Politologe ist richtig und nicht Philosophisches
also Department. Wenn Sie nett sein wollen, dann sagen ja. Sie politischer Theoretiker, weil Politologe klingt dann immer so empirisch, was ich nicht bin. Und Philosoph weise ich aus den Gründen zurück, warum auch Hannah Arendt immer gesagt hat, Philosophen sind was anderes.
Furcht und Freiheit heißt Ihr neues Buch, ein Buch-Essay. Sehr kompakt, sehr dicht, für einen anderen Liberalismus im Untertitel. Und wenn ich jetzt nach diesem Untertitel mal frage, nach dem Liberalismus, dann fällt mir doch zuallererst mal die FDP ein. Zumindest ist das jene Partei, die für sich den Liberalismus reklamiert, sie im Parteinamen trägt. Meine Frage an Sie wäre, wo Sie in der deutschen Parteienlandschaft denn sowas wie Liberalismus orten, wenn nicht bei der FDP? Und jetzt bin ich gespannt, was Sie als Nicht-Politikwissenschaftler darauf sagen.
Es ist ja wahrscheinlich keine besonders originelle Beobachtung, dass es einen Unterschied gibt zwischen Liberalismus im weitesten Sinne und einem engeren Verständnis, das in der Tat parteipolitisch gebunden ist und das zumindest lange gesagt werden konnte, dass Liberalismus in diesem weiteren Sinne, also Akzeptanz von beispielsweise Grundrechten, Gewaltenteilung, einem spezifisch liberalen Verständnis auch von Demokratie, dass sich dieses Liberalismusverständnis eigentlich in der Moderne quasi totgesiegt hat, dass im Grunde nach 1945 in den meisten westeuropäischen Ländern alle im Grunde d'accord gingen mit diesem Liberalismus im weiteren Sinne. Jetzt sind wir aber in einer Situation, wo plötzlich auch dieser Liberalismus im weiteren Sinne angegriffen wird, hinterfragt wird, es plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist, dass es Demokratie ohne Grundrechte, ohne Schutz für Minderheiten, die nämlich theoretisch auch immer Mehrheiten werden können, eigentlich so nicht geben kann. Insofern zielt mein Essay auch nicht auf sozusagen den einen wahren Liberalismus in Absetzung von allen anderen, sondern versucht zu differenzieren und versucht nochmal zu unterstreichen, warum vor allem dieser Liberalismus im weiteren Sinne so wichtig ist und wie man den am besten verstehen sollte.
Ja, können wir nochmal kurz sammeln, was diesen Liberalismus im weiteren Sinne überhaupt ausmacht? Also Menschenrechte beispielsweise haben Sie gerade genannt. Auch das Individuum großschreiben?
Wenn wir ein paar Schritte zurückgehen und uns die Ursprünge nicht nur des Wortes, denn wir können ja nicht nur am Wort kleben, aber des Phänomens im weiteren Sinne anschauen, dann gab es im 19. Jahrhundert zwei ganz wichtige Stränge von Liberalismus. Einerseits Liberalismus als ein ethisches Ideal der Selbstvervollkommnung, der Entfaltung der Persönlichkeit. Denken Sie im deutschen Zusammenhang beispielsweise an Wilhelm von Humboldt, der gesagt hat, ein Mensch soll sich so viele Situationen wie möglich aussetzen, um seine ganzen Talente und Charaktereigenschaften zu entfalten. Das war das eine. Und das andere war das etwas konventionellere Verständnis von Liberalismus als eine Sache von Grundrechten, von Konstitutionalismus, von Abwehr gegen Gefahren, die auch vom Staate ausgehen und ein gehöriger Grad von Misstrauen gegenüber jeglicher Form von Machtkonzentration.
Staatlicher Machtkonzentration.
Staatlicher Macht, aber, und das ist heute auch besonders wichtig, privater Macht. Die Hauptgefahr geht ja nicht nur immer vom Staat aus, sondern sie kann auch von anderen mächtigen Akteuren ausgehen.
Also jetzt heute beispielsweise,
an private
Google,
Unternehmen heute.
Facebook.
Ja, genau. Und diese beiden Liberalismus schließen sich nicht gegenseitig aus. Sie passen aber auch nicht immer ohne weiteres zusammen. Denn ersterer, dieses ethische Ideal, impliziert natürlich auch, dass nur eine bestimmte Form eines Lebens, nämlich ein gewisses, um es jetzt mal ein bisschen böse zu sagen, ein gewisses Strebertum, also jemand, der sich ständig anstrengt und ständig neue Sachen macht und ständig am Experimentieren ist, das ist eigentlich nur das gelungene Leben. Und alle anderen, die vielleicht etwas mehr konform gehen mit dem, was sie so geerbt haben im weitesten Sinne, das ist irgendwie potenziell ein bisschen suspekt, wenn nicht gar minderwertig. Und das sagen natürlich Liberale, die erstmal auf Grundrechte pochen, nicht unbedingt. Die sagen, nee, das soll jeder erstmal so machen, wie er will.
Und streben oder nicht streben.
Streben oder nicht streben, das ist alles in Ordnung. Es gibt nicht nur eine Form des gelungenen Lebens in diesem Sinne. Was ich versuche, in dem Buch darüber hinaus stark zu machen, ist ein Liberalismus, der gegen Ende des 20. Jahrhunderts geradezu im Rückblick auf die Schrecknisse des 20. Jahrhunderts formuliert wurde, nämlich der sogenannte Liberalismus der Furcht. Das ist kein politisches Programm. Das ist keine Sache, wo einem bestimmte Institutionen vorgeschrieben werden. Das ist im Grunde eine Forderung, sensibel zu sein, ein gewisses Sensorium auszubilden für Erfahrungen von Verletzbarkeit, spezifisch auch Grausamkeit. Und die uns im Grunde in unserem Denken, zum Teil auch in unserem Fühlen, auch Mitfühlen, neu orientieren soll. Und das klingt wahrscheinlich auf den ersten Blick relativ selbstverständlich alles. Nur, wenn Sie daran denken, dass ja heute Liberalismus von seinen Feinden oft als ein kulturelles Elitenphänomen dargestellt wird, als ginge es da gar nicht um die Schwachen und Verwundbaren, ist es vielleicht besonders wichtig, diesen Aspekt nochmal rauszustreichen.
Ja, verstehe. Also Sie haben jetzt recht viele Differenzierungen eigentlich eingeführt in sowas wie Liberalismus. Ich würde gerne zum Abschluss unseres ersten Takes einen Schritt nochmal zurücktreten, nämlich es muss eine Zeit gegeben haben, in der der Liberalismus nicht alleine stand, in der es nicht eine Konkurrenz von 3, 4, 5 unterschiedlichen Liberalismus-Theorien und Praktiken gab, sondern in der auch andere Ideologien noch eine Relevanz hatten, mindestens der Sozialismus, mindestens der Konservativismus, die sich durchs 19. Jahrhundert mit großer Wirkmächtigkeit gezogen haben. Teilen Sie die Einschätzung, dass deren Zeit heute vorbei ist?
Ich würde sagen, dass diese Gedankengebäude und diese Bewegungen sich größtenteils liberalisiert haben.
Also wenn Sozialismus ist, dann liberal,
genau,
wenn
immer unter den Vorzeichen, dass sozusagen eine Frontstellung gegen individuelle Rechte so nicht mehr denkbar ist. Mit dem Zusatz, dass sie eben heute doch wieder denkbar ist. Und dass wir heute Stimmen hören, die im Grunde fordern, eine auch umfassende Entliberalisierung zu betreiben, die auch wirklich Rechte zurückstutzen möchten, die das zum Teil auch ganz offensichtlich sagen. Allerdings mit verschiedenen Gründen. Also es gibt unter religiösen Akteuren so eine Haltung. Es gibt diese Haltung grosso modo unter Rechtspopulisten, die bekanntermaßen immer ein homogenes Volk imaginieren und eine gewisse Form von Pluralismus schlichtweg nicht akzeptieren. Sowohl im Sinne ihrer Volksvorstellung, aber auch was ihren eigenen Anspruch angeht, nämlich als Einzige das vermeintlich wahre Volk zu repräsentieren. Also insofern ist es heute eine andere Situation. Gleichzeitig folgt daraus aber nicht, wenn ich das noch hinzufügen darf, dass wir jetzt plötzlich wieder im 20. Jahrhundert sozusagen als Zeitalter der großen Ideologien leben. Denn dass wir wirklich eine globale Konfrontation von umfassenden Gedankengebäuden hatten, das stimmt heute auch nicht. Und ich fürchte sogar, dass eine falsche Fährte heute darin besteht, dass man sagt, naja, um wirklich zu begreifen, was heute vor sich geht, müssen wir immer nach den großen Philosophen hinter dem Thron fahnden. Wir müssen also sehen, wer steht eigentlich wirklich hinter Putin. Naja, vielleicht der angeblich von Carl Schmitt zutiefst beeinflusste Alexander Dugin. Wer steht eigentlich wirklich hinter Stephen Bannon? Und dann kommen irgendwelche Figuren zum Vorschein. Und wir haben ja das Privileg, heute in einer Ära zu leben, wo es ganz, ganz tolle aber leider größtenteils unterbeschäftigte Ideenhistoriker gibt, die dann auch sofort einen wunderbaren Essay abliefern können und sagen, hier ist die Wahrheit über Dugin, hier ist die Wahrheit über beispielsweise den italienischen Faschisten Evola, der zum Teil von Stephen Bannon in der Tat mal erwähnt wurde. Nur, ich denke, es folgt nicht so ohne weiteres daraus, dass die weltpolitischen Akteure wie Putin wirklich jetzt eins zu eins irgendein großes Gedankengebäude umsetzen.
Ich versuche mal mit meinen Worten, das ist ein bisschen grob jetzt, zusammenzufassen, einen Gedanken, den ich gerade verstanden habe. Im 19. Jahrhundert, nach der Französischen Revolution, gab es drei große Ideen, liberal, konservativ, sozialistisch, die miteinander rangen. Die Konservativen wollten, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, oder dass sie wieder so wird wie vor der Revolution, je nachdem. Die Sozialisten, die wollten mit der Lokomotive nach vorne fahren und mit roten Fahnen alles anders machen und die Revolution nach vorne treiben. Und die Liberalen, naja, die wollten, ich sage das jetzt so grob, das Individuum feiern, die Wirtschaft befreien und so weiter und so weiter. Heute haben wir eine andere Lage, nach 1945, nach dem 11. September, nach 1989, eine ganz andere Lage, in der, so habe ich sie verstanden, wenn es konservativ und sozialistisch überhaupt noch gibt, dann sind sie jedenfalls ziemlich gründlich durchliberalisiert. Also wir haben es eigentlich mit Verwandtschaftskonkurrenzen zwischen unterschiedlichen Liberalismen zu tun. Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen, mit dem Zusatz, dass es heute halt auch eine Gegenbewegung gibt, die sich nicht allein aus Ideen erklären lässt.
Das heißt, die sich gegen den Liberalismus wendet.
Die sich gegen liberale Grundvorstellungen wendet. Und die das zum Teil ja auch offen sagt. Also Putin hat ja beispielsweise
illiberale
im Sommer erklärt, die liberale Idee hat sich völlig überholt. Es gibt bekanntermaßen Akteure in Osteuropa, die sich jetzt illiberale Demokratie auf die Fahnen geschrieben haben.
Ungarn, dem sie auch intensive Studien gewidmet haben, beispielsweise.
Beispielsweise. Wobei man da gleich dazu sagen muss, dass wenn man diesen Begriff übernimmt, als analytischen Begriff, was ja von vielen Beobachtern inzwischen getan wird, man im Grunde einen Fehler begeht, weil man nämlich damit den Orbans dieser Welt den Begriff Demokratie ja überlässt und im Grunde ja zugesteht, naja, es ist schon noch Demokratie, halt nur die illiberale Variante. Und wenn Sie mir vielleicht zustimmen, dass es Demokratie ohne intakte politische Grundrechte nicht geben kann. Also das ist nicht nur, dass es Wahlen gibt, sondern dass auch Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit etc. garantiert sind, dass es eine halbwegs funktionierende Form von Medienpluralismus gibt. Wenn Sie das alles akzeptieren, dann, denke ich, muss man auch ganz klar sagen, nein, das ist nicht nur so eine Variante von Demokratie, sondern das ist eine beschädigte, und zwar mutwillig beschädigte Demokratie. Und die Akteure vor Ort können nicht mehr behaupten, naja, wir haben halt eine andere Vorstellung, illiberal, konservativ und Demokratie, aber es ist immer noch alles Demokratie.
Also ich kann dem natürlich zustimmen. Ich sitze ja jetzt hier mit Ihnen in einem Radiostudio und darf über solche Sachen plaudern und nachdenken. Wenn man aber die Wahlerfolge in Ungarn beispielsweise oder aber auch in verschiedenen Bundesländern in Deutschland von sowas wie Rechtspopulisten beobachtet, dann gibt es ja immer wieder und mir nachvollziehbar die Argumentation, dass genau das ja demokratisch sei. Dass auch Menschen mit illiberalem Programm teils mit großen Fraktionen ausgestattet werden, teils in Regierungen landen. Und irgendwas muss das mit Demokratie ja zu tun haben. Wahlzettel sind ja nicht undemokratisch.
Es kommt natürlich sehr darauf an, was man mit illiberal meint. Wenn man damit meint, dass, wie das ja die Orbans dieser Welt auch tun, wenn man sagt, ich habe sehr konservative Moralvorstellungen oder ich möchte den Nationalstaat stärken und feiern und sozusagen spreche der Nation einen Wert an sich zu, dann ist das ja in einer Demokratie sozusagen verarbeitbar. Das sozusagen nimmt ja jetzt nicht irgendjemand anders erstmal irgendwelche Grundrechte weg. Obwohl es natürlich bei gewissen Rechten schon kritisch wird. Also wenn ich sage, ich wie in Polen zum Beispiel, ich möchte systematisch die Abtreibungsmöglichkeiten, die ja in Polen eh nicht besonders weitgehend sind, noch weiter einschränken, dann wird es natürlich heikel. Aber vieles von dem ist ja völlig sozusagen in der Demokratie möglich, bearbeitbar als politischer Konflikt. Wo es aufhört, ist, wenn Akteure sagen, wir und nur wir repräsentieren das wahre Volk und wenn wir dann eine Wahl gewinnen, verstehen wir das auch so, dass alle, die wir halt nicht wirklich als volkszugehörig beachten, dass wir die irgendwie bestenfalls als Bürger zweiter Klasse behandeln.
Und dieses wir und nur wir repräsentieren das wahre Volk, das ist etwas, was Sie den Rechtspopulisten zuschreiben oder was Sie als einen der Kennzeichen ausmachen?
Das würde ich sagen, ja. Es geht also nicht nur um bestimmte politische Inhalte. Also wenn Sie mir jetzt sagen, ich denke Folgendes über die Euro-Krise oder meine Haltung zu Flüchtlingen ist so und so, könnte ich nicht daraus sofort schließen, Sie sind oder Sie sind nicht Rechtspopulist. Aber wenn jemand auftritt und sagt, wir und nur wir repräsentieren das von uns so konstruierte wahre Volk, die anderen sind alle korrupt und alle Bürgerinnen und Bürger, die uns nicht zustimmen mit dieser symbolischen Konstruktion des vermeintlich wahren Volkes, und insofern letztendlich eine Art von Antipluralismus vertreten, dann würde ich sagen, ja, das ist Rechtspopulismus. Wobei, wenn ich noch eins hinzufügen darf, man nie den Fehler machen sollte, dass man von den Reden der Anführer auf die Haltung der Wählerinnen und Wähler schließt. Die Eliten, die sagen uns das ja. Die Höckes und Straches und Trumps dieser Welt, die sind ja sozusagen on the record mit dem, was sie vertreten. Das kann man ja nachweisen. Aber ob das dann alle, die diese Figuren wählen, auch so denken, das wissen wir nicht immer. Und deswegen ist es fatal, denke ich, wenn man dann sozusagen sofort pauschalisiert und sagt, naja, das sind ja sowieso alles automatisch Rassisten oder wie auch immer. Zum Teil sind sie es natürlich auch. Nur wenn Sie vielleicht nochmal an diese berühmt-berüchtigte Rede von Hillary Clinton denken, wo ihr lange oder auch heute noch vorgeworfen wurde, sie hätte halt die Trump-Unterstützer als erbärmlich bezeichnet. Deplorables. Und dann denke ich, war das Skandalöse an der Rede nicht wirklich, dass sie Deplorables gesagt hat. Denn mit Verlaub, vieles von dem, was Trump sagt und macht und auch vieles von dem, was seine Anhänger sagen und machen, ist mit diesem Wort schon richtig beschrieben. Das Skandalöse war was anderes. Sie hat nämlich gesagt, einige dieser Leute seien irredeemable, also unrettbar. Mit denen brauchen wir uns gar nicht mehr auseinanderzusetzen. Es hat überhaupt keinen Sinn mehr, mit denen zu reden. Das ist eine, mit Verlaub, doch sehr undemokratische Haltung. Also, dass Leute nicht jeden Tag ihre Meinung ändern und dass wir nicht immer hoffen dürfen, mit Gesprächen würde sich schon irgendwie alles lösen, das ist völlig klar. Aber sozusagen offiziell zu sagen, die können wir abschreiben, das hat überhaupt keinen Sinn mehr. Das geht nicht.
Jetzt sind wir beim Thema Rechtspopulismus oder Rechtspopulisten nicht nur deswegen gekommen, weil sie sich in ihrem vergangenen Buch intensiv damit beschäftigt haben, auch nicht nur deswegen dorthin gekommen, weil es einfach ein prägendes und viele Leute auch beunruhigendes Thema ist, sondern es taucht auch in Ihrem Buch über einen anderen Liberalismus auf. Können Sie vielleicht ein bisschen versuchen zu orten, inwiefern ist Rechtspopulismus der relevante Gegenbegriff für Liberalismus oder inwiefern hat der Rechtspopulismus auch in Ihrem neuen Buch einen Auftritt?
Eine Gefahr besteht sicherlich darin, dass man sich die Frontlinien, wenn man es mal so krass sagen darf, der politischen Auseinandersetzung von den Rechtspopulisten vorgeben lässt und quasi dann in die Falle läuft und sagt, ja, alle anderen stehen dann auf der liberalen Seite und übrigens stimmt es ja irgendwie auch, dass die Liberalen im weitesten Sinne zum Teil auch kulturell arrogant sind oder automatisch zu den Eliten gehören und so weiter. Also diese Gefahr gilt es zu vermeiden. Es gilt einerseits zu sagen, ja.
Also diese Frontstellung zwischen rechts und liberal.
Genau, die in dem Buch zwar auch auftaucht, aber immer unter der Prämisse, dass wir halt liberal anders verstehen sollten. Und zwar nicht so, wie es halt grosso modo die Feinde des Liberalismus uns heute vorgeben. Deswegen auch nochmal auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen. Als im weitesten Sinne liberal können sich ja ganz viele Akteure heute beschreiben. Da muss man ja nicht irgendwie auf die Linie von Herrn Lindner einschwenken oder diesem Klischee entsprechend des jetsettenden kosmopolitischen Milieus und wie diese ganzen fürchterlichen Klischees heute heißen. Und vor diesem Hintergrund wäre es halt besonders auch wichtig zu sagen, ja, es gibt eine Frontstellung, die neu ist. Nur auf der einen Seite sind halt nicht nur die vermeintlichen Eliten und sind nicht nur die Minderheiten, die laut Rechtspopulisten sowieso gar nicht wirklich dazugehören, sondern es sind auch viele Leute, für die Grundrechte absolut entscheidend sind. Und deswegen sind Grundrechte auch nicht irgend sowas für Privilegierte oder nur für die Reichen etc. etc., sondern es ist etwas, was für alle Leute eigentlich enorm wichtig ist. In Ländern, wo man diese einschränkt, sehen wir auch sofort die Folgen, was individuelle Verwundbarkeit angeht für gewisse Erfahrungen. Das, denke ich, wäre das Wichtige herauszustreichen. Nun ist es leider so, wie Sie ja auch wissen, dass wir Theoretiker jetzt nicht irgendwie die politische Sprache bestimmen oder den Leuten vorschreiben dürfen, wie sie bestimmte Wörter zu verwenden haben. Aber die Hoffnung wäre, dass wir zwar einerseits schon akzeptieren, dass es eine neue Frontstellung gibt, aber dass wir sozusagen die Beschreibung dieser Frontstellung nicht einfach nur einer Seite dieses Konfliktes überlassen.
Ja, verstehe. Bevor wir gleich darauf zu sprechen kommen, nochmal zu versuchen, was ein anderer Liberalismus sein könnte oder wie Sie den denken, wie Sie ihn anlegen, greife ich mal total dankbar Ihr Stichwort Christian Lindner auf, weil ich rede ja ganz gerne über Parteipolitik von Zeit zu Zeit zumindest und ich habe jüngst beobachtet, dass zwei Themen bei Christian Lindner und dessen FDP gerade eine große Rolle spielen. Das eine Klima, das andere Migration. Und bei beiden Themen scheint die FDP in jüngerer Zeit so einen einerseits-andererseits-Kurs zu fahren. Natürlich wollen wir Migration, aber wir müssen sie sehr genau und auch mit einer restriktiven Neigung steuern. Und beim Klima, ja sicher, wir müssen das Klima retten. Auf der anderen Seite glauben wir nicht alles, was uns die Hysteriker, die sogenannten Hysteriker sagen. Ist das nicht beides eigentlich, zumindest auf der Ebene der Parteipolitik, ein riesengroßer Schritt Richtung Populismus? Also weil einfach diese beiden Themen in dieser Weise so übernommen werden, wie sie von weiter rechts vorgeschlagen werden.
Ich würde insofern nicht ganz zustimmen, als dass Populismus für mich eben nicht primär eine Frage von ganz bestimmten Inhalten ist. Und wir uns, denke ich, auch keinen Gefallen tun, wenn nur, weil es jetzt ständig heißt, wir lebten im Zeitalter des Populismus, wir dieses Wort verwenden für Phänomene, für die wir zum Teil viel präzisere Begriffe haben. Sei es Nationalismus, Chauvinismus, Rassismus, Protektionismus. Da gibt es ja Sachen, die gewisse Phänomene viel präziser fassen können. Ich stimme Ihnen allerdings substanziell zu, was diese Dynamik angeht. Dass im Grunde nicht nur in Deutschland, sondern fast in der ganzen westlichen Welt das Fatale darin besteht, dass es eine Art von Mainstreaming gibt von gewissen rechtspopulistischen Positionen, jetzt nicht im Sinne von nur diese Inhalte sind wirklich Rechtspopulismus, aber von Positionen, die in der Tat häufig von diesen Akteuren vertreten werden.
Okay.
Und dass sicherlich auch ein Problem wiederum darin besteht, dass, wenn wir schon von liberalen Parteien reden, man zum Teil als Reaktion dann mit der Attitüde auftritt, naja, die Populisten, die sind ja alle quasi irrational und die verführen ja immer die Massen. Und wir haben ja quasi die Rationalität dann gepachtet. Denken Sie an unser Nachbarland Frankreich. Da tritt ja Macron häufig mit dieser Attitüde auf. Es gibt sozusagen die eine vernünftige Mitte. Und dann gibt es diese irren Extreme, also Mélenchon und Le Pen. Und wer sozusagen nicht auf meiner Seite steht, der outet sich quasi als irgendwie leicht irrational. Und das, denke ich, ist fatal. Das ist der typische Diskurs der Alternativlosigkeit, der im Zweifelsfalle immer wieder eine populistische Reaktion provozieren wird.
Es gibt einen Wert, der der Freiheit immer entgegensteht, zumindest sagt man das so, nämlich der der Sicherheit. Gibt es aus Ihrer Sicht etwas abzuwägen, wo man Freiheit gegen Sicherheit erwägen muss und mal für das eine, für das andere sich entscheidet? Meine Frage ist ein bisschen eigenartig, weil ich in Ihrem Buch gelesen habe, Sie sagen nein, es ist kein Balancespiel.
Es kommt natürlich sehr darauf an, wie man diese Begriffe dann definiert. Die Gefahr besteht meiner Ansicht nach darin, dass man sozusagen meint, es gäbe so Aggregatzustände von Freiheit und Sicherheit und man könnte quasi den einen so ein bisschen hochfahren und den anderen dann ein bisschen runterfahren. Und was dabei sofort auf der Strecke bleibt, ist die Tatsache, dass halt, wenn man meint, gerade mehr Sicherheit zu schaffen, es dann spezifisch gegen bestimmte Bürgerinnen und Bürger geht, dass man deren Freiheit primär einschränkt, dass man halt nur ganz bestimmte Leute beispielsweise verstärkt an Flughäfen kontrolliert oder meint, bei denen müssen wir mal genauer hinschauen. Und dass deswegen so diese Makroabrechnungen, wo man auch meint, man könnte das sozusagen so wunderbar gegeneinander aufrechnen, zumindest in dieser Hinsicht so nicht funktionieren.
Ja, ich greife nochmal was sehr dankbar auf, nämlich diese Konkretion. Was wäre überhaupt Sicherheit? Also was wären politischen Maßnahmen, die aufs Konto der Sicherheit einzahlen würden? Sie haben gerade Kontrollen bei Flughäfen genannt. Man kann sich denken, Videokameras auf öffentlichen Plätzen oder so, Rasterfahndungen und so weiter. Wenn ich mir diese Beispiele vor Augen führe, dann habe ich schon zunächst den Reflex, dass da Freiheiten auch beschnitten werden.
Zweifelsohne. Wobei man sich daran erinnern sollte, dass Sicherheit in gewisser Weise ja auch auf der einen Seite bedeutet, dass man gesicherte Grundrechte hat, dass man sich seiner Rechte sicher ist, dass man die auch als Bürger sozusagen nutzen kann und auch dann dem Staat oder denen, die für den Staat agieren, sozusagen in die Augen schauen kann, ohne Furcht, ohne das Gefühl, ich muss mich aber vielleicht bei denen ein bisschen anbiedern, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, was ich so sage, dass man nicht in diese Situation gerät und gleichzeitig aber auch merkt, dass natürlich wiederum diese gesicherten Grundrechte dann eben auch Freiräume ermöglichen und zur Freiheit auch wiederum da sind. Und dass halt dieses Auseinanderdividieren und sagen, wir spielen das jetzt mal gegeneinander aus, fatal ist und halt im Zweifelsfalle auf Kosten von ohnehin schon verwundbaren Minderheiten geht.
Ja, also der letzte Gedanke, ist der richtig zusammengefasst, wenn man sagt, dass Freiheit ohne Sicherheit nicht denkbar ist?
Freiheit muss gesichert werden. Natürlich kann man sagen, gut, mein Freiheitsverständnis ist so einfach, ich kann irgendwie machen, was ich will. Aber ich denke, es ist schon ein, wenn man das so sagen darf, ohne hoffentlich zu selbstzufrieden zu klingen, es ist schon ein gewisser Fortschritt auch in der politischen Theorie ist, dass man sagt, gut, natürlich gibt es Situationen, die quantitativ vergleichbar sind, wo zwei Leute quasi gleich große Spielräume haben. Aber nur in einem Fall hat die Person gesicherte Grundrechte. Und wenn die Mächtigen es sich mal anders überlegen und sagen, diese Freiräume schränken wir jetzt plötzlich ein, hat die eine Person die Möglichkeit, sich zu wehren. Und die andere Person ist sozusagen den Mächtigen ausgeliefert. Also die Tatsache, dass man eben Freiheit nicht nur quantitativ verstehen sollte, sondern auch immer in einem institutionellen Rahmen und dass es halt so eine gönnerhaft gewährte Freiheit gibt, die eben nicht wirklich gesichert ist durch Grundrechte, durch Abwehrmöglichkeiten.
Hm. Ihre Erwägungen zum Thema Freiheit und Sicherheit, die scheinen mir einiges zu verdanken einer Theoretikerin namens Judith Sklar. Warum machen Sie die so groß in Ihrem Buch?
Sklar, die als Kind vor Nazis und Kommunisten aus Riga flüchtete und, wie es dann zum Teil von Beobachtern richtig heißt, eine politische Theorie aus Sicht der Geflüchteten oder der gerade nochmal Davongekommenen versucht hat zu formulieren.
Also geboren in den 20er, 1920er Jahren.
Genau, und dann 1939 quasi in letzter Minute entkommen. Später lebte sie in den USA, wurde nach vielen Problemen und Hindernissen und, denke ich, auch Demütigungen die erste Frau, die einen politikwissenschaftlichen Lehrstuhl an der Universität Harvard innehatte. Diese Judith Sklar hat einen Liberalismus formuliert, der für gewisse Erfahrungen besonders sensibel sein wollte und auch sensibel machen wollte. Sklar sagte, das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, ist, dass Menschen andere mit Grausamkeit behandeln. Sie sah diese Grausamkeit vor allem im Kontext der totalitären Erfahrungen im 20. Jahrhundert. Der Punkt ist aber nicht beschränkt auf diese historischen Erfahrungen. Es ist auch nicht immer gegeben, dass nur der Staat Menschen grausam behandeln kann, obwohl wir das heute natürlich auch wieder sehen. Also wenn Sie sich anschauen, was an der Grenze zwischen USA und Mexiko passiert, ist relativ klar, dass man nicht nur Leute grausam behandelt, sondern die Grausamkeit geradezu zum Spektakel macht, um zu sagen, das schreckt dann die anderen ab, weil sie sehen, was hier Leuten angetan wird, wie die behandelt werden. Das war sozusagen ihre Grundintention. Und das hat dazu geführt, dass, wie es dann als Kommentator Axel Honneth mal formuliert hat, sie mit einer Art Liberalismus von unten aufwarten konnte. Und dass halt dieser Gedanke in einer Zeit, wo Liberalismus so als kulturelles Elitenphänomen zurückgewiesen wird, kritisiert wird, meiner Ansicht nach besonders wichtig ist. Das ist letztendlich keine freistehende Theorie. Also damit kann man nicht Staat machen im Sinne von, hier sind jetzt ganz bestimmte Institutionen, die direkt von diesem Liberalismus vorgegeben werden. Das sicherlich nicht. Man muss ihn rückkoppeln an das, was wiederum Sklar als Liberalismus der Rechte bezeichnete. Also diesen Liberalismus von Grundrechten, Gewaltenteilung, Konstitutionalismus und letzten Endes auch Demokratie. Also nur weil man mit diesem Liberalismus anfängt, endet man auch nicht bei so einer Art freistehendem Rechtsstaat, sondern man muss auch klar sehen, dass Grundrechte nur dann sicher sind, wenn es auch Demokratie gibt, wenn man sich diese Rechte auch immer wieder neu erstreiten kann, auch immer wieder neu verstehen kann aufgrund von politischen Konflikten und Auseinandersetzungen. Also das Ganze auch jetzt keine Einladung sein soll, zu sagen, gut, damit könnten wir schon zufrieden sein, mit diesem einen vermeintlich einzig wahren Liberalismus. Das ist nicht das Anliegen. Es geht nur darum, diesen aus meiner Sicht heute relativ unterbelichteten Aspekt stärker zu machen.
Ja, und was bringt Sie zu der Einschätzung, so quasi diagnostisch vermutlich, dass Sie diesen einen Aspekt so stark machen wollen?
Dass wir in einer Welt leben, in der zum Teil, um es jetzt sehr krass zu sagen, sowohl Minderheiten als auch gewisse Eliten buchstäblich plötzlich wieder zum Abschluss freigegeben wurden.
Ja, was für Eliten meinen Sie, ne?
Ich meine zum Beispiel die Eliten, die zum Beispiel in Deutschland plötzlich erschossen werden. Und zwar nicht nur hier, sondern das haben wir in Großbritannien erlebt. Wir haben es in einer ganzen Reihe von Ländern erlebt, dass Leute, die im weitesten Sinne auch von extrem rechten Gedankengut angetrieben werden, sagen, ja, das müssen wir jetzt machen.
Attentate, genau. Mhm. Wo jetzt Extremtaten wie diese von Ihnen aufgerufen werden, liegt die Frage vielleicht zum Abschluss sehr nah, wieso Ihre Gefahreneinschätzung für zumindest die deutsche Landschaft so aussieht. Also Sie beobachten sowohl den Liberalismus als auch den Rechtspopulismus intensiv und seit Jahren. Ich habe gerade schon gesagt, dass Sie eigene Studien Ungarn gewidmet haben und ich kann jetzt gar nicht Ihr Werk ganz aufzählen, das kenne ich gar nicht. Aber ich will sagen, Sie kommen aus der Beobachtung solcher Phänomene. Sie haben gesehen, wie Rechtspopulisten und Rechtsradikale zum Teil in Regierungsverantwortung gekommen sind und da bestimmte Sachen ausführen. Einfach, Sie haben gerade das Beispiel USA, Mexiko genannt und die Praktiken da an der Grenze. Das ist ja Regierungsprogramm, das ist ja gar nicht versteckt, sondern das ist programmatisch veröffentlicht. Wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass aus der gemütlichen Konsensdemokratie der Bundesrepublik einige Jahre nachdem die AfD in die ersten Landtage eingezogen sind, ja, sowas wie Gewalt größer wird im politischen Raum?
Klar, mit Ihrem Liberalismus der Furcht, der ja aus dem Grund dieses Wort Furcht beinhaltet, hat einen berühmten Gedanken von Montaigne aufnehmend mal gesagt, wir sollten uns fürchten vor einer Gesellschaft furchtsamer Menschen. Denn Furcht kann auch Grausamkeit verursachen. Und ich denke, ein Kennzeichen unserer Zeit ist es in der Tat, dass politische Akteure, im weitesten Sinne Rechtspopulisten, Mehrheiten suggerieren, dass sie sich vor etwas unglaublich zu fürchten hätten. Und dass zum Teil auch Mehrheiten so agieren, als seien sie selber verfolgte Minderheiten und müssten sich also auf Teufel komm raus gegen irgendwelche Gefahren wehren. Das ist der eine Gedanke. Der andere Gedanke wäre allerdings auch, und das geht auch auf Sklar zurück, dass es natürlich auch auf Seiten von Bürgerinnen und Bürgern begründete Formen von Furcht gibt und dass man sich auf die auch einlassen sollte. Also auch hier wird der Gedanke, dass man nicht gewisse Leute einfach quasi jetzt andersherum ausschließt und sagt, mit denen reden wir überhaupt nicht mehr, die sind Hopfen und Malz verloren. Nur so banal das klingen mag, es ist sehr wichtig, wirklich direkt mit den Leuten zu reden. Eine fatale Entwicklung
mit
ist
Wählerinnen
das,
und Wählern
ja, statt das, das anstatt sozusagen die Erzählung, welche beispielsweise Rechtspopulisten uns anbieten, um ihre eigenen Wahlerfolge zu erklären, einfach so quasi zu akzeptieren. Oder auch, wenn Sie an das Beispiel USA denken, gibt es ja inzwischen unglaublich viele zerknirschte Liberale inzwischen, die sagen, ja, wir haben also da die Leute in den Appalachen wirklich vernachlässigt und wir haben die so arrogant behandelt und wir müssen jetzt mal quasi auf Safari gehen und diese Eingeborenen uns anschauen, was sie größtenteils aber nicht machen. Sie sind im Grunde zufrieden mit dem, was ihnen, um es jetzt sehr plakativ zu sagen, Fox News vorgibt und meinen, das sei dann die Realität. Und die sieht aber zum Teil, wenn man sich die Mühe macht, mit Leuten wirklich ins Gespräch zu kommen, sehr anders aus. Und das ist nicht garantiert, dass es immer gut verläuft, keine Frage, wissen wir alle. Aber das wäre nochmal so ein besonderer Appell, auch vor dem Hintergrund der Sklarschen Theorie von Liberalismus, zu sagen, man muss auf jeden Fall erstmal denen zuhören, die sich aus welchen Gründen auch immer als Opfer bezeichnen. Die haben auf jeden Fall das erste Wort. Sie haben nicht immer das letzte Wort. Das ist nicht garantiert und das wäre auch nicht gut so.
Ja, vielleicht eine letzte Nachfrage da, nicht zuletzt, weil wir hier in einem Massenmedium des 20. Jahrhunderts, dem Radio, sprechen. Sie haben gesagt, direkt mit den Leuten sprechen, direkt mit Leuten, die beispielsweise rechtspopulistisch wählen. Wer würde dann mit wem sprechen? Also das ist in der Massendemokratie ja schwierig, jetzt mit konkreten Wählern zu sprechen. Also zwischen Politikerinnen und Politikern einerseits und Wählerinnen und Wählern andererseits, komplett ohne Massenmedien, nur auf Veranstaltungen, auf Rallyes? Oder was steckt da bei Ihnen dahinter, wenn Sie sagen, direkt mit Menschen sprechen?
Es geht erstmal darum, dass die Bürgerinnen und Bürger sich selber entweder auf konkrete Gespräche einlassen mit anderen. Klar kann man das nicht auf dem
Marktplatz,
auf sozusagen en masse machen, aber man kann es schon machen, wenn man sich die Mühe macht. Und man kann vielleicht eine gewisse Bereitschaft mitbringen, sich erstmal auch auf dichte Beschreibungen von gewissen Erfahrungen einzulassen und zu sagen, gut, wenn zwei Beispiele auch nochmal aus USA zu nennen, wenn beispielsweise diese Bewegungen wie Black Lives Matter und MeToo auftreten, dass man sagt, gut, das kanzeln wir jetzt nicht sofort ab als irgendwie skurrile Identitätspolitik, die uns vom Gemeinsamen wegführt, sondern wir schauen erstmal, was diese Menschen wirklich für Erfahrungen gemacht haben, was die uns darüber sagen. Das heißt nicht, dass man das jetzt immer alles sofort akzeptieren muss, so wie es dargestellt wird, aber diese Bereitschaft, sich auf solche Sachen erstmal einzulassen, das mag banal klingen, aber das ist letztendlich eine Forderung, die man auch an wachsame Bürgerinnen und Bürger stellen darf.
Nachdenken über einen Liberalismus in Zeiten des Ernstfalls, kann man das so nennen, Ihr Buch?
Wir sollten sicherlich jetzt nicht in Panik verfallen und meinen, es sei jetzt schon der Ausnahmefall oder der Ernstfall da. Aber es gibt eine Gefahr, die wir vielleicht in gewisser Hinsicht immer noch unterschätzen. Aber nicht, weil diese antiliberalen Ideen jetzt so wahnsinnig attraktiv geworden sind. Das wäre auch wieder die Falle, da sind irgendwie ganz tolle Philosophen am Werk und die sozusagen werden jetzt die Massen irgendwie verführen. Die Gefahr besteht eher darin, dass wenn Sie sich die Orbans und Putins und Kaczynskis und Erdogans und Maduros dieser Welt anschauen, man merkt, dass der Rechtspopulismus an der Macht, im einen Fall auch Linkspopulismus in Venezuela, Machttechniken entwickelt hat, die man verfeinern kann, die man kopieren kann, die in vieler Hinsicht diesem Klischee, das nach 89 stark wurde, wir Demokratien, wir machen auch ständig Fehler, aber wir sind das einzig lernfähige System. Das stimmt offenbar so nicht. Herr Kaczynski hat sehr viel von Herrn Orbán gelernt. Und viele andere dieser Akteure werden auch diese Machttechnik noch weiter verfeinern. Das heißt nicht, dass sie unverwundbar sind, überhaupt nicht. Aber mein Eindruck ist, dass viele im Zweifelsfalle diese Anführer immer noch unterschätzen.
Jan Werner Müller, vielen Dank für dieses auch mahnende, warnende Gespräch. Dankeschön.